Egal, ob du eher der Typ Bikini und Liegestuhl am Pool bist, der Typ Gummistiefel und Zelt am Festival oder der Typ Sommerkleidli und Grillparty im Garten. Bei Ackermann findest du alles für deinen Sommer. Egal bei welchem Wetter. Jetzt mit dem Code 18112 20% Rabatt auf Mode und Wohnen. Mehr Informationen findest du auf www.ackermann.ch.
Heute bei Apropos. Ein Pazifist kommt ins Grübeln. Der Israel ist einer der berühmtesten Journalisten in der Schweiz. Er hat die WOZ mitgegründet. Er war Chefredakteur des Magazins und des Tagesanzeiger. Er war auch immer dezidiert links. Ein klassischer 68er. Als bei der WOZ Computer hat eingeführt werden sollen, war er aus ideologischen Gründen dagegen. Weil er den Computer als eine kapitalistische Methode vom technologischen Klassenkampf gesehen hat. Das waren noch Zeiten. Auch sonst hat der Israel häufig dezidiert linke Positionen vertreten. Zum Beispiel in Sachen Armee. Er war das Leben lang Pazifist. Bis Russland in der Ukraine einmarschiert ist und das alles ein bisschen ins Wanken gebracht hat. Wie genau, das erzählt er uns heute. In einer Spezialausgabe von Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger der Berner und der Basler Zeitung. Ich heiße Philipp Lohse. Hallo Reis.
Hallo Philipp.
Reis, ich würde gerne mit deiner eigenen Rekrutenschule anfangen. Wann bist du ausgehoben worden?
Gut, da bin ich 18, da war ich ganz in der Nähe im Seil Hölzli. Also ein warmer Tag wie heute. Und ich bin dann eingeteilt worden, als ich habe gar nicht recht gewusst, was es ist, als Kanonier in die Fliegerabwehr.
Wir haben jetzt nicht nachgetreten, aber wo du 18 warst, was war denn für ein Jahr?
1969,
dort war es noch keine Option, etwas anderes zu machen als die Armee. Entweder ist man gegangen oder man hat quasi verweigert. Ist das nie ein Gedanke gewesen, den du gehabt hast?
Doch, es hat einen sehr konsequenten Pazifismus gegeben. Ich habe auch einige Freunde, die dann wirklich verweigert haben und dann auch ins Gefängnis sind für die Konsequenz. Für mich ist das nicht in Frage gekommen. Erstens bin ich nicht so vielleicht so ein radikal überzeugter Pazifist gewesen, der wirklich sagt, Frieden über alles und keine Waffe in die Hand nehmen. Es hat ja auch verschiedene Positionen zur Armee gegeben. Es hat einige, die gesagt haben, wir gehen und wenn sie versuchen, demokratischer zu machen, damals Soldatenkomitees gehen und so. Und ich bin, gut, ich habe lange gehofft, ich habe medizinisch weg, mein Rücken war nicht so gut gewesen, aber dann bin ich tauglich gewesen und dann eben Fliegerabwehrkanonen.
Du warst auch familiär vorprägt, ich glaube militärisch, oder?
Ja, also mein Vater war Oberst, also war nicht Berufsmilitär, aber er ist viel immer wieder eingerückt und ist voll überzeugt, ist er wirklich Offizier gewesen und hat seinen Sohn auch in dieser Tradition gesehen.
Du bist Kanonier geworden, bist eingerückt. Wie hast du die Armee damals wahrgenommen? Wie war das gewesen?
Ja, also für mich ist die Hierarchie, also dass du quasi einen Kadaverkursam verlangst von den Untergebenen, Befehl kommen und ausführen, und das ist mir wirklich ein Gräuel gewesen. Und ich habe dort eigentlich einen Moment, wo ich meine Eltern verflucht habe, dass sie mir nicht gesagt haben, wie das ist. Und ich habe gelitten, vor allem am Anfang. Und dann mit der Zeit ist es besser geworden, weil wir sehr gute Gruppen hatten, gute, fast freundschaftliches Verhältnis untereinander, zusammengehabt gegen oben. Und das ist eigentlich, also im Rückblick, ist eigentlich noch eine schöne Erfahrung in der Gruppe.
Mhm. Du hast in deinem Text Max Frisch zitieren, der in seinem Buch «Blätter aus dem Brotsack» die Armee als überkommenes Männlichkeitsritual bezeichnet. Hast das du auch so erlebt?
Ja, das ist tatsächlich. Also ist auch meine Erinnerung. Wenn einer ein bisschen, sagen wir jetzt mal, ein bisschen schwächlich war oder nicht zu dem Männerbild entsprochen hat, ist es schwierig geworden. Unsere Generation, also meine Generation, ist gerade so ein bisschen der Umbruch auch gewesen, dass beispielsweise auch Schwule nicht mehr diskriminiert worden sind. Aber so ein bisschen der Weg als nachher, die älteren Soldaten, das war wirklich gnadenlos gewesen, wenn einer ein bisschen weichlich gewirkt hat oder schon früh ist geschlafen, ist er geweckt worden. Ich kann mich erinnern, wenn sie aus dem Ausgang zurückgekommen sind, haben sie einem, tief geschlafen, haben sie einen wachgerüttelt und gesagt, du, was ist für Zeit? So, also man hat richtig die so geplagt. Und es ist in dem Sinne auch eine Sozialisation von den jungen Männern. Man hat gesoffen wie wahnsinnig. Für mich ist nicht schlecht. Ich habe dann immerhin gelernt, Bier trinken, sondern vorher noch nicht können. Aber es ist wirklich die klassische machistische Armee gewesen.
Und wie kommt man da durch als junger Intellektueller, wie du eigentlich warst?
Gut, es hat bei uns nicht nur Kanonier gehabt, sondern es hat auch so Funker und so IT-Leute, viele ETH-Leute. Und es ist irgendwie nicht eine anti-intellektuelle Stimmung gewesen. Das habe ich jetzt nie wahrgenommen. Okay. Und habe ich interessante Kollegen gehabt.
Wir haben kürzlich mit dem Quentin Schlappach eine Folge über Zivildienst gemacht. Und Quentin ist 1989 geboren, weit nach dir. Ich habe ihn aber das Gleiche gefragt, wie ich dich jetzt frage. Heute kann man sich fast nicht vorstellen, wie damals, vor der Einführung des Zivildienst und zur Zeit, wo du in der RS warst, wie eng Staat und Militär verzahnt waren. Wie war das genau?
Ja, das war tatsächlich so. Wenn du Karriere machen wolltest, als junger Mann, musst du eine Armee-Laufbahn einschlagen. Das zeigt ja zum Beispiel Pilotenberuf, das ist gar nicht anders gegangen. Und auch für meinen Vater oder die ganze Freisinn, mein Vater ist im Freisinn nachgestanden, praktisch alle die führenden Köpfe, also das bekannte Zürcher Wirtschaftsfreisinn, Kleeblatt, sind alle noch praktisch auch Armee-Leute gewesen. Auch bei meinem Fußballverein GC ist in der Führungsspitze, ist irgendein Korpskommandant oder irgendein Brigadier gesagt. Also es ist wirklich ein enges Verhältnis. Das hat erst dann aufgehört, wo das Führungsmodell von der Armee, das autoritäre Führungsmodell in der Wirtschaft nicht mehr gefragt worden ist. Und das ist dann so im Laufe der 70er Jahre gekommen, mit partizipativem Führungsstil, mit Job im Largement, Job in Richmond. Und dann sind plötzlich die harten Armeeköpfe sind nicht mehr gut angekommen in der Wirtschaft. Mhm.
Aber dein Vater war echt die Verkörperung von dem, ist doch interessant.
Ja, wobei er hat dann einen speziellen Weg gemacht. Er war in der Justiz, also er war dann Grossrichter in einem Divisionsgericht, hat übrigens Dienstverweigerer verurteilt. Also das erste Flugblatt, das ich in die Hand gedruckt bekommen habe, 1967, war gegen meinen Vater, der da quasi als Militärrichter eben quasi Dienstverweigerer zu harten Strafen verurteilt.
Was noch schwieriger gemacht hat für dich zum Verweigern, muss man sagen.
Ja, wenn ich dann den Vater noch als Richter hatte. Er ist aber nicht in dem Sinne nie auf einer Kanone gesessen, er war nicht so ein Hardliner gewesen, mit Panzergrenadier oder so, aber er ist ein Militärjurist gewesen, auch neben seinem zivilen Beruf.
Kann man sagen, dass die Armee damals wie stellvertretend für die Macht überhaupt gestanden ist, im Staat und überhaupt?
Ja, also jetzt geht in dem Trio Armee, Politik, Wirtschaft, oder ist sicher verzahnt gewesen, es ist sicher für die Macht an sich gestanden, ist ja auch Ultima Ratio, wenn es jetzt irgendwie soziale Unruhe oder Aufstände gab, ist die Armee da gewesen für die innere Ruhe. Und so ist uns das auch vermittelt worden.
Mhm. Der ist damals noch 18 Wochen gegangen, glaube ich, oder?
Hat es gesagt, 17.
Ah, auch gut. Mir ist es noch 15 gegangen. Wo die RS vorbei war, ist für dich klar gewesen, die Armee ist für dich erledigt?
Ja, ich habe dann ja noch 8 Wiederholungskurse gemacht. Und eben zum Teil haben dann auch die altgedienten Soldaten noch erlebt. Und die sind dann auch noch im Rauchenstoff rumgelaufen und ist dann wirklich noch auch höhere Identifikation. Die haben zum Beispiel immer gefunden, wir 68, was machen die überhaupt? Warum tun die so blöd? Oder? Wir haben es nicht ernst genommen. Haben eigentlich sie fast dafür gesorgt, dass da Disziplin herrscht und so. Also das war eigentlich dann der grösste Crash noch gewesen, also in der RS.
Hättest du müssen weitermachen?
Ja, also am Anfang hat der Vorgesetzte gesagt, ja, Rekrutstrehle, so ist mir angeredet worden. Bin ich ja klar, dass ich eine Offizierskarriere mache. Und dann habe ich gesagt, nein, überhaupt nicht. Das sehe ich gar nicht so. Und dann haben wir ein Aufsatz schreiben, wie stehen Sie zur Armee? Und dann dachte ich, jetzt das kläre ich das. Also ein bisschen übertrieben. Geschrieben, Schweizer Offizierskurs, quasi ein Sammelbecken von reaktionären und faschistischen Kräften. Ich bin nicht mehr stolz auf den Satz, aber den Effekt hat es nicht gegeben. Das haben wir dann nachher niemand mehr gefragt, ob ich weitermachen.
Dein Vater hat den Satz gelesen?
Nein, aber er war schon enttäuscht. Das hat er, glaube ich, nie. Das haben sie ihm, glaube ich, auch nicht erzählt. Aber er ist schon enttäuscht gewesen, auch, dass ich nicht. Auch wenn er gehört, ich werde Journalist, ist er ähnlich enttäuscht gewesen. Er hat gesagt, ich habe dann Kontakt in die NZZ, ich schaue, dass du dort einen Job bekommst.
Und nicht einmal das hat am Schluss richtig geklappt. Nein. 8 WKs hast du gemacht. Wie bist du denn weggekommen? Weil 8 WKs ist, glaube nicht die ganze Dienstpflicht.
Nein, sie wäre nachher noch wegen der Pause gewesen und dann kommt die sogenannte, ich glaube, es heisst Landwehr oder Landsturm oder beides. Und dann habe ich den Psychiater gut gekannt und habe gesagt, du, aber jetzt ist es auch immer schwieriger geworden. Es sind zum Teil junge Schnösel gewesen, die einem abpfiffen haben. Und dann habe ich gesagt, du, ich halte es praktisch nicht mehr aus. Gibt es da irgendeine psychiatrische Diagnose? Und die hat er dann gestellt. Und die ist also relativ ehrlich gewesen. Also er hat gesagt, er hat Mühe mit Autoritäten und so. Und dann ist er rasch gegangen, bin ich in den Zivilschutz umgeteilt worden, in die Küche übrigens. Mm. Was ich als sehr gut erwiesen habe. Ich kann jetzt Zwiebeln und Knoblauch wirklich rüsten.
Und von dort war eine direkte Linie nachher zu Xoa, zur Gruppe der Schweizer Uni Armee.
Ja, wobei ich bin mehr so einfach der Sympathisant gsi. Also ich hatte die Leute kennt, die dort aktiv gsi sind, und es ist irgendwie wie keine Frage gsi, dass ich jetzt Ja stimme, dass ich aufstehe und dass man versucht, wenigstens ein beachtliches Ja-Resultat zu erzielen.
Und Ja stimme zu was?
Zur Abschaffung von der Schweizer Armee und für eine Friedenspolitik.
Heute Abend, meine Damen und Herren, geht es um die Schweizer Armee. Sie wissen es, am 26. November haben wir über die Initiative für eine Schweiz ohne Armee und für eine umfassende Friedenspolitik. Über die Initiative, wie sie genau heisst, haben wir dann abzustimmen.
Das war 1989, also schon ein riesiger Wendepunkt.
November 89, genau. Da kann ich mich auch gut erinnern. Und es ist ja dann auch ein Erfolg geworden in dem Sinn. Also nicht, dass es ja geht, aber dass es doch 35% von der Stimmbeteiligten auch angenommen.
Ja, Armee abschaffen. Es geht doch nicht rein, nicht um die Armee abschaffen. Es geht doch darum, dass man denen mal einen Denkzettel gibt. Dass man mal sagen kann, sie sollen mal studieren, was man überhaupt machen soll mit dieser Armee.
Und warum wollt ihr jetzt diesen Denkzettel austeilen?
Weil die Armee eine heilige Kuh ist. Weil sie meinen, sie können einfach...
Das war das Ende der Armee, wie sie früher existierte, kann man sagen.
Ja, also sagt jetzt beispielsweise die Historikerin Elisabeth Schoris, die sagt, das war ein Wendepunkt gewesen, da ist gleichzeitig auch die Frauenbewegung sehr stark geworden, die ersten Frauenstreiks und so, und das hat dann wirklich einen Wendepunkt bedeutet.
150'000 Frauen protestierten sichtbar auf den Schweizer Straßen. Eine halbe Million Frauen haben in irgendeiner Form an den Streikaktionen teilgenommen.
Hast du dich damals selber schon als Pazifist verstanden?
Ja, ich muss vielleicht so sagen, der Identitätspazifist, oder der, der mit den weißen Fahnen rumläuft und an den Ostermarsch mitläuft, das bin ich in dem Sinne nie gewesen. Also ich bin nie an einem Ostermarsch mitgelaufen. Und der mit den weißen Fahnen, das hat es gegeben, der ist rumgelaufen, Max Dettwiler, hat man immer gesehen mit einem weißen Bart. Und das war mir eher ein bisschen fremd gewesen. Aber mich hat der Pazifismus schon beeindruckt, auch aus dem ganzen, ja, aus meinem frühen Lesen, die ganze Nachkriegsliteratur von Deutschland. Ich bin auch so eigentlich zur Linken gekommen, über eine Art, am mindesten über religiösen Sozialismus, wo es sehr viele Pazifisten gegeben hat. Und mich hat der Pazifismus immer sehr beeindruckt, oder? Und wenn ich für mich selber nicht das Etikett Pazifist anmasse, aber ich bin sehr beeindruckt vom Pazifismus bis heute.
Können wir noch kurz einen Theorieblock einschieben? Das Konzept Pazifismus. Woher kommt das überhaupt?
So wie ich es kenne, kommt es aus einzelnen Vorbildern und zum Teil aus eigentlich in allen Religionen sehr Strömungen. Was, wenn man jetzt beispielsweise im Buddhismus Dalai Lama anschaut, im Hinduismus Mahatma Gandhi, was hat in den Katholiken die Befreiungstheologie in Lateinamerika. Ich bin am nächsten, ich bin eigentlich reformiert aufgewachsen und bin dann am nächsten war zu diesen politischen Nachtgebeten. Das ist eine Institution, die Dorothee Sölle, eine deutsche Theologin, gegründet hat. Und da haben wir einfach über politische Themen geredet und gesucht, gibt es andere Wege als jetzt Aufrüstung, Krieg, Aggression. Und das hat mich schon beeindruckt. Das ist bis heute eine interessante Erkenntnis von damals.
Du sagst, du selber bist kein Identitätspazifist, nicht mit der weißen Fahne rumgelaufen. Aber was dann 1989 passiert ist, wo der Mauer gefallen ist, wo die Welt das Gefühl hat, es geht jetzt in eine ganz andere Richtung.
Mauer weg! Mauer weg! Mauer weg!
Hast du dich dann schon auch für eine Welt eingesetzt, wo man sagt, so wenig Krieg wie irgend möglich? Und das war deine Art von Pazifismus gewesen, oder wie muss man sich das genau vorstellen?
Ja, also es gab dann vielleicht noch eine andere Zäsur in meinem Leben. Das war, ich bin ja dann, also Mitte 70er sind dann die Berufsverbote gegen Linke. Oder? Dann hat es in der Schweiz sogenannte demokratische Manifest gegeben, wo gegen Berufsverbot in den Schulen, für, im Staatsdienst und so weiter. In Deutschland war es viel schlimmer, aber in der Schweiz hat es das auch gegeben. Und ich bin dann quasi, es war ein Zufall gewesen, dass ausgerechnet in dieser, es hat übrigens noch mehr Gruppen dort drin gegeben, eine Schulgruppe, eine Lehrergruppe. Ich bin in dieser Schulgruppe gewesen und es war ein Zufall gewesen, dass ausgerechnet noch ein Spitzel vom Ernst Cincera, damals ein subversiver Jäger in dieser Gruppe war, der mich dann denunziert und ich habe meinen Job verloren. In einer Stunde musste ich das Pult räumen.
Was hast du für einen Job gehabt?
Beim Gottlieb-Duttweiler-Institut war so eine Migros-Stiftung angestellt gewesen. Einerseits für Kommunikation, andererseits haben wir damals ein Zentrum für Selbsthilfe im Le Corbusier Center am Zürichsee haben wir betrieben. Und ich kann mich erinnern, ich bin dort normal gearbeitet und dann haben sie eine Stunde bei ihr rum draussen. Und das ist schon, das ist noch ein Einschnitt gewesen damals in meinem Leben. In dem Sinne hat mich das dann auch politisch radikalisiert und ist dann weniger der Pazifismus im Vordergrund gestanden, sondern die Kritik an den ungerechten Krieg, die zum Teil imperialistisch geführt worden sind, auch von den USA, auch von der NATO und mehr das ein Widerstand da dagegen, wo der Pazifismus dann nicht im Vordergrund gestanden ist.
Wie bist du zur NATO gestanden?
Die NATO haben mich gar nicht geliebt. Das ist eigentlich einer der Hauptgegner gewesen, weil sie ist geprägt worden von den USA. Die USA ist so unserer Sicht damals war sicher auch richtig bezüglich Lateinamerika eine imperialistische Macht gewesen. Sie hat demokratische Regierungen gestürzt in Guatemala, übrigens auch im Iran. Wenn jetzt wieder Trump wieder den Iran bombardieren lässt, darf man nicht vergessen, dass 1953 eine gewählte Regierung im Iran war, wo die USA und Großbritannien zusammen mit gestürzt haben. Also, sie sind mitverantwortlich, was da für Regierungen entstanden sind.
Wo sind wir jetzt etwa so in der Zeit? Mitte 90er Jahre?
Könnte man sagen, jetzt sind wir in den 90er Jahren.
Und dort bist du immer noch schon auch sehr überzeugt von deinen Haltungen?
Ja, ich hatte immer auch eine Zweifelseite noch gehabt, zum Glück. Oder das ist eigentlich noch das Gute. Also bin ich im Nachhinein froh. Ich bin zum Teil schon dogmatisch gewesen, vor allem dort während der WOTS-Gründung. Also gerade direkt nach der Entlassung habe ich das Gefühl, es ist eigentlich nichts möglich in diesem System. Und da bin ich nicht stolz so auf die Phase Anfangs 80er Jahre. Ich war zum Teil dogmatisch gewesen. Und das ist schade, weil im Rückblick man vergibt sich differenziertere Sichtweisen.
Wie bist du zur Armee gestanden, also mit den 90er Jahren?
Negativ. Also ich habe gefunden, es ist unnötig. Sie hat sich nicht gross verändert. Wir natürlich dort dann die Friedensdividende von dem profitiert. Oder? Und das ist, denke ich, sicher der Widerspruch, dass NATO da eine wichtige Rolle gehabt vom Frieden in Westeuropa. Wir haben NATO schrecklich gefunden, aber den Frieden haben wir natürlich gut gefunden.
Mm. Wir stehen heute im Studio, weil du im Magazin kürzlich öffentlich darüber nachgedacht hast, dass deine eigene Haltung sich verändert hat. Wann hat sich deine Haltung verändert und warum?
Gut, denke ich, der Angriff auf die Ukraine von der russischen Seite ist sicher ein Schlüsselmoment in dem Sinn, weil es sind ja auch viele Ukrainer da gewesen, man sieht, was passiert. Aber es hat zum Teil auch schon früher einen Moment gegeben, wo nicht mein Pazifismus quasi in Zweifel geraten ist, aber die Frage, ob die Schweizer Armee einfach nur Unsinn oder unwichtig ist. Und das war anfangs 2003 oder 2004, habe ich mal in Prizren, das ist im Süden vom Kosovo, Swisscoi-Truppen besucht im Zusammenhang mit einer Recherche. Und das hat mich beeindruckt, wie die Schweizer dort, den Frieden dort mitgesichert haben. Es ist gerade eine Schiessereien dann losgegangen zwischen zwei Dörfern, einem Kosovo-dominierten Dorf, also kosovo-albanischen Dorf und einem serbischen. Und dann sind die ausgerückt und haben einfach geschaut, dass, also ein unangenehmer Job, aber das war eine wichtige Rolle gewesen, um die Partei auseinanderzuhalten und nicht wieder, dass dort wieder der Krieg wieder losbricht. Das ist in dem Sinne ein Wendepunkt gefunden. Wenn eine Armee eigentlich so schafft, ist sie gut. Und das ist jetzt, ist eigentlich bei der Recherche auch eine von der Erkenntnisse, dass Pazifismus und eine vernünftige Armee nicht unbedingt Widersprüche sind.
Das musst du erklären.
Ich habe ja mit verschiedenen geredet im Rahmen des Beitrags, wie ich selber in Art Wien erkunde. Ich fühle mich selber unsicher gefühlt auf dem Thema. Unter anderem mit Lea Sutter. Sie ist eine Friedensaktivistin, wirklich durch und durch. Sie hat lange bei der UNO geschafft, ist jetzt Friedensforum aktiv. Und sie hat gesagt, für mich erstaunlich, sie hat gesagt, ich habe nichts gegen die Schweizer Armee. Und ich sagte, aber sie sind doch Pazifisten. Und hat sie gesagt, es ist kein Widerspruch, weil eine Armee zur Friedenssicherung kann sehr eine wichtige Rolle spielen. Und ich merke es bei mir auch, wenn jetzt die Schweiz sich aktiv beteiligen aktiv an beispielsweise einer Überwachung vom Waffenstillstand in der Ukraine, wäre eigentlich schön, oder? Also, die SVP wird sicher dagegen sein, aber ich glaube, das wäre wichtig und wäre ein ganz anderes Bild von der Armee, als wir es von früher kennen. Mhm.
Jetzt einfach, dass man es noch in der zeitlichen Entwicklung richtig hat. Du hast jetzt von dem Besuch im Kosovo erzählt, Anfang 2000er Jahre. Der eigentliche Wendepunkt ist aber der Einmarsch von Russland in der Ukraine. Das heisst, es ist so ein bisschen eine schleichende Annäherung wieder an die Armee gewesen. Kann man das vielleicht so sagen?
Ja, vielleicht ist, was jetzt eigentlich für mich der Ausschlag gegeben hat, warum jetzt ich das Thema vorgeschlagen habe, Magazin ist, ich finde, es tut uns auch gut, manchmal selbstkritisch zu sein. Oder? Und dann habe ich mit einigen XO-Aktivisten geredet in dem Zusammenhang und gesagt, da wir jetzt eigentlich also ohne Armee dastehen, wäre möglicherweise ein bisschen ungemütlich. Oder? Wie siehst du das? Oder? Und dann ist mir aufgefallen, es ist eigentlich nicht so reflektiert. Also, dass sie sagen, ja, mal, vielleicht wäre es doch, oder was weiß ich. Sondern es ist einfach, nein, es ist kein Problem und so. Ich weiss es nicht, ich lasse es offen. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt vielleicht ein Problem wäre, wenn die Schweiz ohne Armee da ist, in dieser Weltlage, wo plötzlich die multilateralen Regeln nicht mehr zählen, wo das humanitäre Kriegsrecht wirklich keine Chance mehr hat. Und darum bin ich nicht befriedigt von dieser Antwort und dachte, ich frage noch weiter herum.
Nehmen wir an, 1989 hat es ein Jahr zur Abschaffung der Armee. Wie würde die Schweiz heute aussehen, was glaubst
du? Also im Rahmen dieser Recherche hat es verschiedene Aussagen zu dem Thema gegeben. Georg Häsler von der NZZ, Militärspezialist, hat gesagt, wahrscheinlich wäre dann die EWR-Abstimmung auch nicht abgelehnt worden, sondern die Schweiz wäre dann mehr wert, hat sich die EU angenähert, wie sie wäre sonst. Sie hat selber gemerkt, dass sie relativ schutzlos ansteht und hat sich dann quasi unter die Fittich von der EU begeben. Das weiss ich nicht. Es gibt andere Einschätzungen, die sagen, es wäre wahrscheinlich so weitergelaufen, aber man könnte relativ rasch wieder eine Armee aufbauen. Mhm. Dann wäre es erst noch eine andere, nicht machistisch und viel diverser und so weiter. Das kann ich wie nicht so beurteilen. Ich kann mir vorstellen, dass es schon noch ein längerer Prozess dann wäre.
Aber du glaubst, man hat heute wieder eine Armee, auch trotzdem ja?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es wäre jetzt, wo die Diskussion anfangen, oder? Und wie die rauskommt. Ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich gäbe es jetzt eine Mehrheit, die finden, man braucht eine. Und dann gäbe es vielleicht noch ein paar Referenden. Und dann, ich weiß nicht, wie langsam es geht, das weißt du besser. Also mal im Bundeshaus. Aber wahrscheinlich würde es dann schon ein paar Jahre gehen. Und dann müssen wir sie noch aufbauen. Also wird sicher nicht mal 10, 15 Jahre gehen, bis wieder etwas steht.
Gibt es Zeiten in der Geschichte, wo man sich Pazifismus leisten kann und Zeiten, wo man sich Pazifismus nicht leisten kann?
Nein, das finde ich nicht. Ich glaube, Pazifismus muss man sich immer leisten. Das ist ganz wichtig, auch wenn man sieht, was ein Krieg alles zerstört, wie die Gräuel, wenn man jetzt gehört von der Ukraine, was sie erzählen, wie sie die mehrere Generationen traumatisiert, das Land zerstört, Hunderttausende von Opfern. Ich glaube, man muss. Also die Pazifismus ist für mich sehr überzeugend. Und wenn man die kann leben, aber nicht naiv, oder? Das ist glaube ich, wichtig. Also nicht, wenn du einfach die anderen Backen an, wenn du eins verwünscht ist oder lässt die Leute morden und so. Das, glaube ich, die Naivität hat dem Pazifismus geschadet, ist mir aber auch angehängt worden, das Etikett. Also mich war interessant, wo beispielsweise der Historiker Jakob Tanner sagt, das ist ein Ausdruck, weil wo Deutschland den Zivilersatzdienst eingeführt hat, hat man müssen so argumentieren, sonst ist man nicht weggekommen. Also wenn man jetzt so argumentiert, wie jetzt ich oder was, oder aufklärte Pazifistin wie Lea Sutter, dann bist du nicht weggekommen. Du hast mir gesagt, ich kann keine Waffen in die Hand nehmen, ich kann niemandem Gewalt antun. Und das ist der naive Pazifismus, der letztlich seinem Ruf geschadet hat und natürlich dann von der anderen Seite propagandistisch verwendet worden ist.
Wie nimmst du in diesem Zusammenhang die Diskussion um den Zivildienst wahr, wo momentan sehr total unattraktiv gemacht werden?
Ja, es geht ein bisschen ähnlich. Ich habe im Moment den Eindruck, es ist eine Art so eine, also Pazifisten haben eine bellizistische Haltung, also wieder so eine mobilisierende Richtung Krieg. Es muss viel mehr Geld zur Armee kommen. Es werden alle abgemacht, die keine Armee, also die nicht wollen, Dienst leisten, Militärdienst leisten. Es ist, ja, man hat es ja gesehen bei der Ukraine, wer einen Friedensvorschlag gemacht hat, und selbst zum Teil die gescheitsten Leute, wie Jürgen Habermas, ist abgeputzt worden, wie wenn er ein Schulbub wäre. Das Gleiche ist anderen passiert, ob sie jetzt pazifistisch, also feministisch argumentiert haben oder pazifistisch oder was immer. Sie sind nicht ernst genommen worden. Und das ist eine bellizistische Haltung, wo ich glaube, dass sie auch wahrscheinlich richtig Propaganda gesehen haben. Wenn man jetzt sieht, wie plötzlich die NATO 5% von ihrem Budget für Militär soll ausgehen soll.
Finde ich die NATO immer noch so schlimm. Es ist ja interessant, oder? Weil ohne NATO wissen wir als Schweizer, wäre es wahrscheinlich in einem Ernstfall recht schwierig.
Ja, ich kann mich nicht anfreunden mit dem Gedanken, dass die Schweiz jetzt in der NATO ist. Die Kooperationsvorstellung noch eher, aber das sagt jetzt schon lange, dass es völlig unrealistisch, weil ein Schweizer WK-Soldat 3 Wochen geht und 3 Wochen überhaupt brauchst, bis auf einem Gerät schon rauskommst. Aber ich meine, die NATO hat immer schon wahrscheinlich auch eine offensive Seite. Es hat einfach, also gut, es nennen sich ja alle Verteidigungsminister und Verteidigungsbündnis, aber NATO hat immer und auch unter dem, also früher noch stärker unter dem Diktat von den USA, auch eine expansive Rolle gespielt. Ich glaube, sie hat auch gegenüber Russland, obwohl das auch wieder kritisiert wird als Haltung, hat sie relativ unvorsichtig die Expansion vorgenommen. Hätte vielleicht eine Chance gehabt. Ich weiss es nicht, es gibt Leute, die sagen, oder Kollegen, die sagen, das ist nicht so gewesen. Aber hätte vielleicht eine Chance gegeben, Russland einen Puffer zu ermöglichen rundherum, der nicht jetzt zu dieser Eskalation geführt hat. Aber meine Vermutung ist auch, die NATO generell, ich habe einige gehört, zum Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt, die gießen eigentlich immer Öl ins Feuer und sind einfach immer dran, die Eskalationsschrauben mitzudrehen.
Also definitiv nicht angefreundet mit der NATO.
Nein, im Unterschied mit der EU, dort habe ich mich ich war ja früher auch sehr skeptisch gewesen, aber ich meine, wenn die Schweiz in ein Sicherheitsbündnis geht mit der EU, wäre schon viel akzeptabler, denke ich. Die Frage ist einfach, was ist das wert? Oder? Und wie ist die EU überhaupt noch einig oder fähig zur Einigung unter denen, vor allem unter diesen stark rechtspopulistischen Regierungen auch.
Und würde es einfach so ein doppeltes Mehr brauchen für so eine Einbindung in ein Sicherheitskonzept von der EU? Meine Buben sind 10 und 13. Soll ich in einen roten Interesse gehen?
Ich weiss, du hast glaub, das Glück, dass die Frage sich erst stellt, wenn sie 18 sind. Das war meinem Sohn auch so gewesen. Und meine Erfahrung ist, die sind dann schon recht selbstständig. Und dann sind nicht mal Ratschläge groß gefragt. Ich habe vorher gesagt, ich habe meinen Eltern erinnert, das eigentlich vorgeworfen, still. Ich habe es noch nie gesagt. Aber ich dachte, wieso? Also mein Vater, wieso lässt er mich in so eine Maschinerie reinlaufen, die so wirklich letztlich einen persönlichkeitszerstörenden Charakter hat? Das ist heute möglicherweise nicht mehr so. Vielleicht gibt es auch nochmal eine Wendung. Ich würde dann, glaube ich, schauen. Und kannst du dann vielleicht einen Rat geben, welche Truppen oder so? Aber sie werden es für sich entscheiden.
Als ich den Text gelesen habe, habe ich mir überlegt, dass du so lange die sehr, sehr kritische Haltung zur Armee gehabt hast und auch schon sehr nahe bist beim Pazifismus. Ist auch ein Ausdruck dafür gewesen, dass es ein Kern für deine Wertvorstellung ist, dass sich die Welt eigentlich immer verbessern kann, dass es ein besserer Ort wird. Wenn du jetzt ins Grübeln gerätst, ob der Pazifismus so in den gelebten Schritten war, ist das auch eine Abkehr von dem Grundvertrauen?
Ich zweifle nicht am Pazifismus. Ich zweifle, ob das richtig war, wenn die Schweizer Armee abschaffen oder nicht. Aber grundsätzlich ist, also mein Idealismus ist vor allem in dem Sinne, die Jugendjahre, das Gefühl, der Mensch wird besser, das humanitäre Völkerrecht wird immer stärker, die Armut wird kleiner. Es haben uns übrigens auch die Professoren damals an der Uni St. Gallen haben das wirklich mit Überzeugung vorgetragen, bis zum dem Strafrechtler, wo eigentlich alle Täter einfach resozialisierbar gehalten hat. Das wissen wir heute ist nicht mehr so. Und ich habe mich jetzt erinnert, in dem Zusammenhang, ich erinnere mich an deine Frage, wir haben beim Magazin mal eine Spezialausgabe machen, die wer von vorne hat einen Teil von der Redaktion geschrieben, warum die Welt immer besser wird. Und von hinten hat der andere Teil geschrieben, warum die Welt immer schlechter wird. Und ich wäre bei dieser Fraktion von hinten gewesen. Also ich habe dort eigentlich schon vor 20 Jahren habe ich vermutet, sie wird eher schlechter. Hat aber dann lange nicht so ausgesehen, wie wenn das, ja, die multilateralen Regeln, Abrüstung und so zum Teil stärker werden. Aber jetzt finde ich die letzten 3-4 Jahre ist es schon recht viel Düsteres passiert. Und ich möglicherweise, also meine Befürchtung ist, dass seine Söhne vielleicht noch grössere Probleme vor sich haben, als die Frage, ob sie die Armee gehen oder nicht.
Ungemütlich. Für was lohnt sich zu kämpfen mit Gewalt? Wann ist Gewalt gerechtfertigt?
Ich bin ja das immer verschiedentlich gefragt worden, weil man hat gesagt, ja, der ist ein Sympathisant von Linksextremen und was weiß ich, von der RAF und von der Roten Brigade und so. Und ich glaube, da gibt es eine wichtige Grenze. Gewalt ist dann gerechtfertigt, wenn ein menschenverachtendes, brutales Regime die Leute umbringt, einknastet, foltert. Also ich glaube, Hitler hat sich die Frage nicht gestellt, da finden wir alle. Also jeder Hitler-Attentäter ist wahrscheinlich unwidersprochen Held. Und dann gibt es so Grauzonen, faschistische oder terroristische Gesellschaft. Dort würde ich jetzt eine Opposition, die sich entscheidet, zu diesen Mitteln zu greifen, würde ich jetzt nie verurteilen. Umgekehrt ist auch eine Frage, ist der Erfolgschance grösser so oder gibt es den pazifistischen Erfolg grösser? Es gibt, glaube ich, keine eindeutige Bilanz. Ich bin so oder so beeindruckt, wenn es Leute wagen, gegen seine Regime unter Lebensgefahren den Widerstand zu leisten.
Aber du meinst vor allem Angriff aus dem Inneren. Wenn jetzt der Trump das Atomprogramm vom Iran bombardieren, ist das etwas anderes?
Ja, ich habe jetzt geredet von einem Land selber. Wenn der Trump jetzt da die Atombunker angreift, ich habe beim Trump an sich immer Verdacht, es ist nicht die neue Gesellschaft, die für Demokratie und Gleichheit und Menschenrecht kämpft. Da habe ich ein Misstrauen, aber ich finde, das ist jetzt nochmal so eine schwierige Frage. Ist jetzt, was ist zu befürchten, wenn der Iran nuklear bewaffnet ist? Das ist sicher eine gemütliche Vorstellung, aber sind auch die anderen 9 Atommächte? Bei den meisten ist es eine ungemütliche Vorstellung. Und ich glaube, da gibt es, in dem Sinn, das sehe ich wieder schon lange, da gibt es einfach die Haltung, die sagt, jede atomare Bewaffnung ist letztlich eine apokalyptische Bedrohung.
Du hast vorhin gesagt, dass du einmal ein bisschen hässig mit dir selber bist, weil früher wie jetzt dogmatisch warst, heute bist du differenzierter. Ist das auch ein Zeichen von einer gewissen Arriviertheit, die man erlangt im Leben, oder einfach auch viel älter wird, oder?
Das hat sicher damit zu tun. Ich habe es vorhin erzählt von meinem Berufsverbot de facto 1979. Und ist dann plötzlich 1989 ganz eine andere Situation entstanden. Bis Anfang 90er habe ich nicht schreiben für sogenannte bürgerliche Blätter. Und das ist, hat sich dann radikal geändert. Ich habe dann plötzlich für alle schreiben. Ich habe Jobangebote überall bekommen. Also ich habe dann in dem Sinn eigentlich als Journalist ein breites und interessantes Themenfeld angeboten bekommen. Und das macht einem wahrscheinlich dann schon ein bisschen, ja, wie du sagst, arrivierter oder Alters. Mit der Zeit kommt dann noch so eine Alters, ich nenne es jetzt Altersbequemlichkeit oder Milde dazu.
Wird man automatisch immer bürgerlicher, wenn man älter wird?
Das kommt jetzt an, wie man bürgerlich versteht. Wenn du es im Sinn von Bourgeois verstehst, hoffe ich nicht. Wenn du es im Sinn von Citoyen verstehst, für den ich als Meiweg, wo ich mal zusammen gewohnt habe, mit dem entscheidenden Unterschied war, brauche ich jetzt auch, dann ja, dann wird man wahrscheinlich mehr und mehr Citoyen. Ich bin sogar inzwischen ein gemäßigter Patriot in dem Sinn. Dass ich meine, zwar damals den Nick Clint fast rausgefallen aus den Worts, wo er geschrieben hat, ich bin stolz, ein Schweizer zu sein. Mm. Das bin ich nicht, aber ich glaube, man kann, also eine gewisse Heimatliebe ist auch zulässig.
Am Schluss geht es ja immer um eine Selbstwahrnehmung und um ein Eigenbild. Das ist wie ein Ausdruck aus von dem Text, den du geschrieben hast im Magazin. Du schaust auf dich selber zurück, merkst, es hat sich etwas verändert. Was macht das mit einem, wenn man merkt, alte Überzeugungen sind wie nicht mehr da, das sind anders?
Gut, mir hat es jetzt eigentlich noch gut getan. Also so, ich bin ja ein Anhänger von Markus Werner gewesen. Also dem habe ich alles gelesen und habe ihn auch ein paar Mal dann getroffen. Und von ihm gibt es einen schönen Satz, der heisst, nur Zögern ist human. Und das intellektuell übersetzt würde es heissen, nur Zweifeln ist human. Mhm. Und ich glaube, also Menschen können zweifeln, auch an früheren eigenen Positionen. Solange es opportunistisch ist, das ist manchmal vielleicht auch noch ein Teil davon, aber nicht Opportunismus im Vordergrund steht, glaube ich, ist intellektuell nur Zweifeln human. Mhm.
Und wie merkt man denn bei all dem Zweifel, ob die neuen Überzeugungen die richtigen sind?
Gut, jetzt in der Frage von der Schweizer Armee, wo wir davon ausgegangen sind, habe ich das noch nicht gemerkt in dem Sinn. Aber es war ja wie auch ein Versuch von einer journalistischen Form. Ich habe mit möglichst vielen interessanten Köpfen, die sich in dieser Thematik gut auskennen, geredet. Und auch zwischendurch übrigens selber, wenn wir jetzt bei Zweifel sind, ich habe so stark zweifelt, ich habe mal ein Magazin, also ein Bruno Ciadin, dem Chef und seine Stellvertreterin, Barbara, habe ich gesagt, du, aber wenn das nichts wird, der Text, also es kostet kein Ausfallhonorar, sagen Sie mir einfach rechtzeitig, oder? Und er hat einen schönen Satz von Bruno gegeben, der hat gesagt, wenn ich der Überzeugung wäre, dass das nichts würde, hätte ich es gesagt. Und Barbara hat mir sehr geholfen, wirklich, Barbara Achermann, den Text wirklich in eine Form, lesbare Form zu bringen. Und da hat sie am Schluss gesagt, das zweite schöne Wort, hat sie gesagt, ich habe jetzt richtig Freude an diesem Text.
Und du auch?
Ja, in dem Sinne, ich habe Freude an dem, was sie gesagt hat, sagen wir es.
Danke, Res.
Gerne.
Das Text, den wir darüber geschwätzt haben, würde ich sehr gerne im Episodenbeschrieb verlinken. Ich habe geschwätzt mit Maris Strehle. Er ist ehemaliger Chefredakteur vom Magazin und vom Tagesanzeiger. Die Folge von Apropos hat Noah Fendt produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns am Montag wieder. Schönes Wochenende, bis bald. Ciao zusammen.